SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 20.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, also gehe ich ihr einfach hinterher. Vorbei an einer alten Mauer, hinter der Weg steiler wird. Hier beginnt der Wald. Überall ist Eis und Schneematsch. Sie rafft mit einer Hand ihren Rock, rutscht aus und ergreift meinen Arm, um nicht hinzufallen, lässt danach aber nicht wieder los. Ist es schlimm, dass ich das zulasse? Es wäre unfreundlich, sie abzuweisen. Der Wald wird dichter, die Fußspuren verzweigen sich, kommen wieder zurück, verschwinden an einem Bach, der um Klumpen gefrorenen Schnees herumplätschert. Wir folgen dem Gewässer, obwohl man hier keine Fußabdrücke mehr sieht, keine Anzeichen dafür, dass hier jemand war. Doch sie besteht darauf, dass es da eine Schlucht gibt, in der sie ihn schon oft gefunden hat, unter alten Bäumen, wo er gräbt, um Worten zu lauschen, die, wie er sagt, in der Erde begraben sind. Aber dort ist Robert nicht, und sie weint wieder. Um uns herum sind die Kastanienbäume, von denen er erzählt hat. Das ist wirklich außergewöhnlich. Mir wird klar, dass ich seit meiner Kindheit keinen mehr gesehen habe. Sie ist mir ganz nah. Ihre Wangen sind rot, als hätte sie Fieber. Sie redet weiter. Ob ich Kinder hätte? Sie hat meinen Ring gesehen. Sie nimmt an, meine Frau sei sehr schön. Glaubt, in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen, wären sie vielleicht befreundet gewesen. Sie und meine Frau. Ich sage nichts, widerspreche ihr aber auch nicht. Ihr zu sagen, dass sie da falsch liegt und sie daran zu erinnern, dass ich beruflich hier bin, wäre also unfreundlich. Ich will sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Wir gehen zurück. Als der Weg schmaler wird, lässt sie meinen Arm los und ich gehe schneller, damit sie ihn nicht wieder zu fassen bekommt. Als wir wieder zurück im Haus sind, gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Robert. Helen ist immer noch im Obergeschoss. Ich konnte sie am Fenster sehen, von wo aus sie uns beobachtete, bis sie den Vorhang zuzog. Der Abend bricht an. Lillian fragt mich, ob ich bei ihnen übernachten möchte. Das ist angesichts des Wetters und des Zustands der Straßen ein sehr nettes Angebot, aber ich bin mir gewisser Schwächen aller Beteiligten bewusst und möchte mich in nichts hineinziehen lassen. So fahrlässig es mir auch vorkommt, abzureisen, ohne Robert begegnet zu sein, ich bin schon seit fast 4 Stunden dort. Ich muss mir selbst immer wieder klar machen, dass es nicht das erste Mal ist, dass er verschwunden ist. Sie bietet mir an, mich noch zu meinem Auto zu begleiten, sagt, dass Robert beim Nähen manchmal ebenfalls in diese Richtung geht. Ich solle aber vorsichtig sein, meint sie, es gäbe im Wald Tiere. Ich scherze, dass ich keine Angst vor Eichhörnchen habe, aber sie lacht nicht. Ich nehme ihr Angebot an. Auf dem Weg ergreift sie wieder meinen Arm. Ich hoffe, dass uns niemand so sieht. Einen Moment lang bin ich sicher, dass ich jemanden gesehen habe, der einen rosa oder roten Mantel trägt. Aber nein, da flattert nur ein Kardinal. Lillian spricht über Robert, gesteht, dass sie manchmal Angst vor ihm hat, das Gefühl hat, dass er sie gar nicht erkennt, dass seine Loyalität nicht mehr ihr gilt, sondern etwas anderem. Der frisch gefallene Schnee hat meine Fußspuren verschwinden lassen. Wir gehen eine Weile. So langsam müsste das Auto auftauchen. Ich sage mir, dass der Wald überall gleich aussieht. Wahrscheinlich ist es noch ein Stück. Aber dann erreichen wir einen Bauernhof mit einer großen Scheune, an dem ich auf dem Hinweg vorbeigefahren bin. Wir müssen an dem Roadster vorbeigelaufen sein. Aber wie ist das möglich? Einen himmelblauen Deluxe kann man nicht einfach übersehen. Wir kehren um. Und diesmal erkenne ich die Stelle wieder, wo ich ihn abgestellt hatte. Das Auto ist fort. Robert, natürlich, das ist die einzige Erklärung. Als wir am Haus ankommen, teilt uns das finnische Dienstmädchen mit, dass Robert wieder daheim ist. Vom Auto trotzdem keine Spur. Im Grunde ist mir das egal. Ich will einfach nur weg. Dann kommt Robert und sagt, die Seelenerben hätten ihn vor mir gewarnt und ihm erzählt, was ich mit ihm machen will. Am besten wäre es, ich würde abreisen und nie mehr wiederkommen. Da bin ich ausnahmsweise ganz seiner Meinung. Aber Lillian will unbedingt, dass ich bleibe, sagt, es sei zu spät, die Straßen seien nicht sicher, etc. Ich erinnere sie daran, dass ich Familie habe. Sie sagt, meine Frau würde das schon verstehen. Frauen würden einander verstehen. Dass mein Auto gestohlen wurde, scheint sie gar nicht weiter zu überraschen. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Ich will nur noch fort von diesem Haus. Ich bitte sie, mich zu fahren. Sie lehnt ab. Sagt, mit ihrem Auto kämen wir gar nicht durch den Schnee. Ich sage, ich müsse wieder nach Hause. Morgen früh hätte ich Sprechstunde. Ich bleibe hartnäckig. Ich mag weder das Haus, noch den jungen Mann, noch die mürrische Schwester, noch das finnische Dienstmädchen. Hat sie vielleicht das Auto gestohlen? Ich will hier weg. Schließlich lenkt Lillian ein. Wir gehen in die Garage, die ehemalige Scheune, die durch einen Hauswirtschaftsraum mit dem Haus verbunden ist. Ein halbes Dutzend Versuche braucht ihr Ford, bis er anspringt. Wir schaffen vielleicht 200 Yards, dann kommen wir ins Schlingern. Sie fährt auf den Randstreifen und wir rutschen einen Hang mit schneebedeckten Farnen hinunter. Ich bin sicher, dass sie das mit Absicht getan hat. Lillian weint wieder, entschuldigt sich, sagt, sie wisse, ich sei nur gekommen, um ihr zu helfen, und jetzt bereite sie mir solche Unannehmlichkeiten. Dann packt sie meinen Arm und küsst mein Gesicht und meinen Hals, steigt über mich, klemmt meine Beine zwischen ihre. Sie ist relativ klein, aber sie hat sich zwischen mich und dem Armaturenbrett eingekeilt und presst mich gegen die Tür, so dass es mir zunächst nicht gelingt, sie von mir zu schieben. Nachdem der erste Schreck nachlässt, spüre ich in meiner Verwirrung kurz ihren warmen Mund, die kühlen Wangen, das Gewicht ihres Körpers, und ich erwidere die Küsse, aber nur ganz kurz. Dann packt mich die Vernunft. Ich finde den Türgriff und wir stürzen in den Schnee. Ich rappele mich auf, der Schnee wirkt wie eine kalte Dusche. Sie bittet um Verzeihung. Ich deute ungelenk eine Verbeugung an. Hier trennen sich unsere Wege. Zu Fuß ist es sehr weit bis Oakfield. Zum Glück kommt nach einer Stunde ein Pritschenwagen vorbei, der mich mitnimmt. Ich passiere Bauernhäuser, die mir früher malerisch vorgekommen wären, doch jetzt wirken sie bedrohlich. In welcher Scheune mein Deluxe wohl steht? Ich habe das Gefühl, dass feindselige Kreaturen mich beobachten. Hinter den verwitterten Haustüren sehe ich die verkniffenen Gesichter der Ortsansässigen, und jeder von ihnen hat einen Sohn, der nichts Gutes im Schilde führt. 22. März. Gestern Abend komme ich später als gewöhnlich aus der Praxis, und wer kommt mir entgegen? Lillian. Ich zucke zusammen, befürchte, dass sie mir auf offener Straße eine Szene macht, aber sie ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Es gehe ihr schon eine Weile nicht gut, sagt sie, und sie habe nicht die Absicht gehabt, mich in ihre Probleme hineinzuziehen. Sie wisse, dass sie diese Last allein schultern müsse, und doch passiere es manchmal. Dass andere mit hineingezogen würden. Andere. Aber ich hake nicht weiter nach. Jedenfalls sei sie erleichtert, sagt sie, dass ich wohlbehalten heimgekehrt sei und will wissen, ob mein Auto gefunden wurde. Mir ist klar, dass sie weiß, dass es nicht wieder aufgetaucht ist. Ich habe die Polizei benachrichtigt, und wenn ich denen glauben darf, wurden die Nachbarn befragt, aber ohne Ergebnis. Ich frage sie, was sie zu mir führt. Sie sagt, sie wolle den Moment der Indiskretion vergessen und dort weitermachen, wo wir aufgehört hätten. Der Junge, sagt sie, sei jetzt einverstanden mit dem Eingriff. Ha, das glaube ich ihr nicht. Es muss ein Trick sein. Vielleicht will Robert mir eins auswischen. Nein, wohl eher seine Mutter. Aber warum? Und Barnes, frage ich. Dr. Barnes werde Robert nicht mehr aufsuchen, sagt sie. Dr. Barnes habe seine beruflichen Pflichten mit persönlicher Zuneigung verwechselt. Inwiefern, frage ich. Er habe sich ihr aufgedrängt, antwortet sie kühl, im Haus, während Robert draußen unterwegs gewesen sei. Angesichts der Ereignisse von neulich nehme ich ihr auch das nicht ab. Ob sie ihm dasselbe über mich erzählt hat? Langsam habe ich das Gefühl, ich sollte das Kriegsbeil mit meinem Kollegen begraben, damit wir uns gemeinsam gegen die Tricks dieser Frau wehren können. Dennoch habe ich in gewisser Hinsicht das Gefühl, als hätte ich einen Kampf gewonnen. Sie ist hier. Sie hat diesen einen Sohn, und zum ersten Mal liefert sie ihn mir voll und ganz aus. Ein Sieg. Aber was für eine seltsame Beute. Mir wird bewusst, dass sie mir immer näher kommt, seit wir uns unterhalten. Ich befürchte, dass sie wieder weinen wird und wieder versuchen wird, mich zu küssen. Dass uns hier am frühen Abend auf der Straße jemand ertappen könnte, dem unsere Haltung ein wenig zu intim vorkommt. Bestimmt werde ich sie erst wieder los, wenn wir den Eingriff vornehmen. Anderenfalls werden wir uns immer wieder im Kreis drehen. Ob Robert dadurch die Dämonen los wird, die ihn quälen? Zweifellos wird er danach nicht mehr darüber reden. Sie wird sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass er durch ihre Wälder streift, seine Kastanienbäume bewacht und sich gegen die Verschwörungen wehrt, die wie Dämpfe aus der Erde aufsteigen. Sabberndes Gemüse? Nun, ich hoffe nicht, natürlich nicht, aber wenn es irgendwelche unsichtbaren Konsequenzen gibt, wird sie damit besser zurechtkommen als viele andere Mütter. Sie hat ihr Zuhause, ihre Finnin, die Stille ihrer Wälder. Wenn ich Nein sage, wird sich diese Wunde nur weiter entzünden. Sie wird zurückkommen, wird um mich herumscharwenzeln, mir drohen, mich verführen. Ich operiere immer donnerstags, sage ich ihr, also morgen. Sie dürften abends kommen, nach all den anderen, er wäre der letzte Patient des Tages. Später folgt noch eine Nachuntersuchung, das sei Standard, nur eine. Dann lassen Sie mich hoffentlich in Ruhe, sodass ich endlich wieder mit Menschen arbeiten kann, denen ich wirklich helfen kann. 8. Jetzt wird das Haus oben in den Wäldern von einer zweiten Plage heimgesucht. Für die erste waren Pilzsporen verantwortlich, vom Wind herbeigeweht. Diesmal gibt es drei Schuldige: die Schnellstraße, die Pfadfinderinnen und Eros. Vor vielen Jahren befand sich an der Stadtgrenze zwischen Natick und Weston, am Nordufer des Nonsuch Pond, ein Stück Land, das den Girl Scouts of America gehörte. In diese beschauliche, abgelegene Gegend fielen jeden Sommer etwa 52 Pfadfinderinnen sowie 16 bis 20 Betreuerinnen und Mitarbeiter ein. Den Mädchen wurde einiges geboten: Baden, Bootfahren, Bogenschießen, Basteln. Es gab Exkursionen in die Natur, sie konnten Theater spielen, Musik machen. Nach Ansicht aller, die damals hierher kamen, war dieses Grundstück ideal geeignet für wohltätige und erzieherische Zwecke, um Gruppen junger Stadtbewohnerinnen die Möglichkeit zu geben, sich in einer gesunden ländlichen Umgebung zu erholen und weiterzubilden. Leider lag dieses Stück Land auf der für die Massachusetts Turnpike, das östliche Teilstück der Interstate 90, vorgesehenen Route. Das Gelände wurde beschlagnahmt und die Girl Scouts of America erhielten eine Entschädigung von $3. Ein Betrag, den das Geschworenengericht, vor dem die Girl Scouts klagten, als völlig unzureichend ansah, auch wenn es in dieser Region Tradition war, für fremdes Land viel zu wenig zu bezahlen. Nachdem das Grundstück den Besitzer gewechselt hatte, büßten nicht nur die Pfadfinderinnen das Gefühl der Abgeschiedenheit ein, das sie so sehr genossen hatten, es wurde auch ein kleiner Wald zerstört, der der Interstate im Weg war. Dieser Wald bestand größtenteils aus Eichen, Birken und Kiefern. Dort befand sich aber auch eine Gruppe von 14 Ulmen, die den Eingang zum Camp gesäumt hatten, bis sie dem Pilz Opiostoma ulmi zum Opfer gefallen waren. Als Geste ihres guten Willens ließ die Turnpike Authority einige dieser abgestorbenen Ulmen zu Brennholz verarbeiten und die Scheite in der Nähe der Abfahrt von der Interstate aufstapeln. Genau hier hielt eines Februarmorgens ein frisch verheiratetes Paar auf dem Weg in den Skiurlaub an, damit die Frau einem dringenden Bedürfnis nachkommen konnte. Während die Frau sich erleichterte, dachte ihr Ehemann Tom vage erregt vom Gedanken an seine schöne Braut, die auf dem kalten, schneebedeckten Boden hockte, an die Hütte, die er gemietet hatte, und an den Geschlechtsverkehr, den er dort zu haben gedachte. Denn dieser Mann, der auf diesen Seiten nur kurz auftaucht und dennoch eine entscheidende Rolle spielen wird, hatte eine Vorliebe für Kamine. Woher dieser Fetisch bei ihm rührte, ist nicht bekannt. Er war nicht etwa als junger Mann vor dem Kaminfeuer verführt worden. Einmal war er als Kind Zeuge einer sogenannten Urszene geworden, aber dabei hatte er seine Eltern in der Waschküche beobachtet, weit weg vom Kamin im Wohnzimmer, und Waschküchen erregten ihn sexuell nicht im geringsten. Dunkel erinnerte er sich daran, dass er einmal ein unanständiges Buch gelesen hatte, in dem ein Dienstmädchen von einem Grafen vor dem offenen Feuer in der Küche verführt wurde. Aber sie hatte außerdem den Falkner in der Falknerei, den Stallknecht im Pferdestall und einen Baron, der zu Besuch war, im Kerker verführt, und keiner dieser Orte rief ähnliche erotische Assoziationen bei ihm hervor. Nur wenn er an Kamine dachte, überkam ihn die Lust. Es reichte schon, dass er das Wort sagte oder hörte. Tom war als Jungfrau in die Ehe gegangen und hatte seither viele Male den Koitus mit seiner Frau genossen. Aber seinen großen Traum hatte er noch nicht verwirklicht. Dabei sah er alles ganz genau vor sich. Den warmen Schein des Feuers auf den üppigen Brüsten seiner Frau. Zwei Körper, die sich vor dem Kamin auf einem Teppich tummeln, einem Bärenfell oder einem Perser. Die feuchte Schleuse ihres Schoßes wie eine zweite Flamme. Ein primitives Ritual, eine Opferhandlung, die Läuterung versprach. Immer häufiger hatte er daran denken müssen. Immer genauer hatte er sich alles ausgemalt, seit ein Kollege ihm von der Hütte erzählt hatte. In ihrer Wohnung in Boston hatten sie Zentralheizung. Das war nicht dasselbe. Daher sollte uns nicht überraschen, was ihm durch den Kopf ging, als er in dem ehemaligen Waldstück der Girl Scouts auf seine Frau wartete und sein Blick auf die Reste des Holzstoßes fiel. Auch wenn er davon ausging, dass es in der Hütte reichlich Feuerholz gab, war anzunehmen, dass die meisten Gäste ein Kaminfeuer nicht genauso sehr zu schätzen wussten wie er. Man stelle sich nur vor, sie kämen endlich dort an, nur um festzustellen, dass ein geiziger Gastgeber ihm und seinen Träumen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Es war niemand in der Nähe. In dem großzügigen Kofferraum ihres Chevy Nomad war noch Platz. Es konnte nicht schaden, von dem Stapel dort ein paar Holzscheite mitzunehmen. Seine Frau kam zurück und sie setzten ihre Fahrt fort. Am Abend erreichten sie die Hütte. Was dann folgte, war genau, wie Tom es sich ausgemalt hatte. 5 Tage lang fand er sich ein ums andere Mal auf dem Gipfel der Ekstase wieder. Wie der Feuerschein im Schweiß schimmerte, der sich in der Halsbeuge seiner Liebsten sammelte. Und was für ein Schock ihn durchfuhr, als er ihre vom Feuer gewärmten Hüften spürte. Wenn er ihre Schatten an den Wänden der Hütte beobachtete, kam es ihm manchmal vor, als wären sie gar keine Menschen, sondern zwei Bestien, die sich in den brennenden Ruinen einer postapokalyptischen Welt balgten. Manchmal gingen sie Skifahren. Wie sich herausstellte, war es nicht nötig gewesen, das Feuerholz zu stehlen. In der Hütte gab es genug. Als der Urlaub vorbei war und das Paar widerwillig in den Chevrolet stieg, ließen sie einige Holzscheite zurück und damit die Larven eines Ulmensplintkäfers, die in der Rinde überwinterten. Richten wir unser Augenmerk nun auf die Käfer. Hätte das junge Paar in seinem gemeinsamen Vergnügen einmal kurz innegehalten und sich die Rinde des Holzscheits angeschaut, auf dem Tom für besseren Halt seine Füße abgestellt hatte, so hätten sie sich vielleicht darüber gewundert, wie ein solch exquisites Kunstwerk zustande gekommen war. Denn die Larvengänge des Ulmensplintkäfers sind wahre Meisterwerke. Womit lassen sie sich vergleichen? Mit den labyrinthartigen Felsritzungen der Wikinger? Mit den Gesichtstätowierungen der Bewohner bestimmter pazifischer Inseln? Mit riesigen Tausendfüßlern? Nein, sie sind unvergleichlich. Diese Symmetrie, diese Anmut. Andere Käfer sind im Vergleich dazu hirnlose Stümper, die nur sinnlose Schnörkel hinterlassen, die aussehen wie der Pfad eines torkelnden Trunkenbolds. Aber noch mehr hätten unsere jungen Liebenden gestaunt, wenn sie erfahren hätten, dass dieses verschlungene Labyrinth gerade einmal ein halbes Jahr zuvor ein Tummelplatz gewesen war, der ihrer Liebeshöhle gar nicht so unähnlich war. Was unsere Käfer anbelangt, so begann das bunte Treiben, wie so oft beim Sex, mit einer Schreinerarbeit. An einem Sommernachmittag krabbelte zwischen den Holzscheiten nahe der Ausfahrt der Schnellstraße eine Käferdame herum, ein wenig kleiner als ein Reiskorn. Fragen Sie mich nicht, wie sie dorthin gelangte. Sie kam von einem anderen Baum. Ihre Mutter war wiederum von einem anderen Baum gekommen und so weiter. Aber sie hatte Hunger und war so froh darüber, Ulmenholz gefunden zu haben, dass sie mit ihrem haarigen kleinen Hinterteil wackelte. Sie krabbelte eine ganze Weile über die Borke, bis sie eine geeignete Stelle fand. Es war ihr erster Gang. Aber ganz instinktiv machte sie alles richtig. Die Arbeit ging ihr gut von der Hand. Sie bohrte sich hinein, grub einen glatten, geraden Gang, räumte ihn auf, setzte sich hin und stieß eine Wolke von Pheromonen aus, verlockend wie der Gesang der Sirenen. Eine Wolke, die durch die leeren Kammern schwebte bis hinaus an die frische Luft. Und was für ein Parfüm das war! Treo-4-Methyl-3-Heptanol-Alpha-Multistriatin-Alpha-Kubeben. Wer kann da den jungen Burschen tadeln, der beim Vorbeifliegen innehielt, mit seinen Fühlern die Luft abtastete, kehrt machte und in Richtung ihres Bohrlochs flog? Ein Schauer der Begierde durchlief seine Elytren, als ihr Duft stärker wurde. Und unter der Rinde, im Gewirr der Gänge, wie himmlisch! Der Duft war so überwältigend, als wäre er direkt in ihre Genitalkammer hineinmarschiert. Er schnurrte und neigte den Kopf, war so berauscht von ihrem Geruch, dass er sich beinahe mit einer Milbe paarte. Die Milben machten sich aus dem Staub. Sie wussten längst, dass man sich besser nicht zwischen zwei brünstigen Käfern aufhielt. Von hier aus marschierte unser kleiner Heißsporn ungehindert den Korridor entlang. Hielt er an, um ihre Arbeit zu würdigen? Wahrscheinlich nicht. Denn trotz der Dunkelheit spürte er, dass er ihr immer näher kam. Wenn wir nur wüssten, was er zu ihr sagte, als er sich ihrem Heiligtum näherte, und was sie ihm antwortete mit dem ihr eigenen lasziven Schnurren. Er neigte den Kopf. Warum er das tat, wusste er nicht. Bewegungen wie diese waren in seinen Genen kodiert. Er berührte sie. Erst ihre Frons und dann, oh Gott, ihr Epistom. Er rieb seine Fühler an ihrem Unterleib. Er spürte, wie sich sein Ädeagus bewegte. In den 14 Tagen seines irdischen Daseins hatte er sich mehr als einmal gefragt, wozu dieses Ding eigentlich gut war. Jetzt hatte er seine Antwort. Ihre Genitalkammer öffnete sich, sein Ädeagus fuhr aus, zog sich zurück, fuhr wieder aus. Er hatte nicht geahnt, dass er zu solchen Handlungen fähig war. Es war, als besäße das Ding einen eigenen Willen. Er bestieg sie. Und dann warf sie ihn ab. Und er flog mit solcher Wucht gegen die Wand, dass die Milben, die ihnen gespannt zugeschaut hatten, vor Angst in alle Richtungen davonliefen.